André, grüß dich. Ja, recht spontan unsere Idee, zusammen ein Interview zu machen oder ein Gespräch. Es gibt natürlich eine Bandbreite von Themen, die wir ansprechen können. Wir haben uns nicht vorbereitet und schauen einfach, was kommt. Ich selber habe im Augenblick so einfach die Frage an dich, was hat dich sozusagen in diese therapeutisch-spirituelle Ecke gebracht? Also gibt es da Prägungen im Familiensystem oder im Elternhaus oder karmischer Natur, keine Ahnung. Wie würdest du das beschreiben bei dir?
Ich glaube, ich kann damit beginnen, dass ich sage, als ich angefangen habe, mich für Trauma zu interessieren, dachte ich, dass das kein Thema ist für mich, dass das mit mir nichts zu tun hat. Dieses Denken musste ich sehr korrigieren in den letzten 15 Jahren, weil ich über die Zeit mehr und mehr festgestellt habe, welche Kreise das zieht. Und diese Kreise sind wie konzentrische Kreise, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Und das hat mit mir zu tun, mit meinem Leben, so, der ich seit 47 Jahren jetzt auf dieser Welt bin. Dann hat das einen weiteren Kreis drumherum gefunden in der pränatalen Zeit, also in der Zeit vor meiner Geburt, bis hin zur Zeugung, und hat dann weitere Kreise gefunden in dem Familiensystem, wo ich herkomme, und im kulturellen System und in der Zeit auf diesem Planeten, wo ich lebe. Das heißt, da ist, wenn sich etwas so wie ein roter Faden durchzieht durch mein Leben, dann sind es solche Herausforderungen.
Habe ich da jetzt indirekt herausgehört, dass du diesen Bereich, was ich eben karmisch genannt habe, oder den Bereich der seelischen Disposition sozusagen, nicht in dein Erleben oder deine Arbeit mit einbeziehst oder nicht so erlebst?
Da habe ich die nicht verstanden.
Also, es gibt ja Menschen, die ja erleben traumatische Zusammenhänge in Verbindung mit früheren Leben. Gibt es auch in deiner Arbeit oder in deinem Leben dieses Erlebnis, oder ist das etwas, was du so nicht bestätigst oder damit nicht arbeiten kannst?
Du meinst, ob frühere Leben eine Rolle spielen in meiner Arbeit, wenn die Klienten das mitbringen?
Ja. Ist das für dich so etwas wie eine Tatsache, dass es das überhaupt gibt, beispielsweise? Oder ist es eher ein Konstrukt, mangels anderer Methoden, die zur Verfügung stehen?
Okay, also die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas wie frühere Leben gibt, ob man das so sehen kann. Ich habe früher dazu geneigt, das ein bisschen zu belächeln, weil mir aufgefallen ist, dass in vieler dieser Art von Rückführungen, was da gemacht ist, da waren die Leute immer irgendwie Pharao oder Prinzessin oder wunderbar, aber niemand war Putzfrau oder männliche Prostituierte. Und das fand ich auffällig. Wieso waren das immer nur die tollen Dinge und nicht so die Schattenseiten des Lebens? Eigentlich kann ich da nur direkt das sagen, was ich kenne, was mit mir zu tun hat. Was ich kenne, sind zweierlei Bilder, die immer wieder auftauchen und so eine Realität haben in meinem Erleben, in meiner Erfahrung, dass sie sich anfühlen wie Erfahrungen, die ich in diesem Leben jetzt als André gemacht habe. Das sind Bilder einerseits irgendwas im Krieg, ich glaube, das war Vietnam. Und es gibt Bilder an einem Gewässer, war auch eine Kriegszeit, wo Französisch gesprochen wurde. Diese Bilder tauchen immer wieder auf. Ob die nun mit einem vergangenen Leben von mir oder meiner Seele zu tun haben oder einfach lose Fäden, offene Fäden sind, die ich irgendwie aufnehme, wahrnehme, integriere, ist eine andere Frage.
Ja, ich finde diese Frage insofern relevant, weil nach meiner Erfahrung es eine Frage ist, mit welcher Erfahrungsebene ich identifiziert bin. Also Es macht halt einen sehr großen Unterschied, ob ich quasi auf dieser geistigen Ebene meine Perspektive habe oder auch aus der seelischen Ebene sozusagen. Es gibt ja noch andere Perspektiven. Und ob ich in dem Zusammenhang denke, ich bin der Körper-Geist-Mechanismus, der eine Seele hat, oder ob ich eine Seele bin, die inkarniert in diesem Körper-Geist. Das führt zu unterschiedlichen Methoden, wenn man so will, im therapeutischen Bereich. Ja, einfach jetzt mal zu den Methoden, mit denen du arbeitest. Kannst du das zusammenfassen?
Okay. Mein Verständnis ist, dass ich außerhalb dieser Unterscheidung bin, die du vorschlägst. Ich sehe mich nicht innerhalb dieser Unterscheidung. Ich habe eine andere Perspektive drauf. Und ich glaube, dass deine beiden Vorschläge auch nur Perspektiven sind von dem, was tatsächlich ist. Meine Sicht darauf ist, dass eine ständige Pulsation stattfindet, die wechselt zwischen ich hier eins in Beziehung mit dem um mich herum, mit dir, mit meinem Environment, und der Ausdehnung zu alles, Universum, Gott, alles eins. Das heißt, diese Pulsation und vor allem all die Stadien dazwischen sind möglich und geben unterschiedliche Perspektiven. Und das heißt, meine Perspektive in meiner Arbeit kommt von daher, dass ich schaue, wie pulsiert ein menschliches Nervensystem. Wir sagen in der Schweiz, was keine Geiß wegschlägt, was man nicht auch wegreden kann, ist, dass wir einen menschlichen Körper haben und dass dieser menschliche Körper ein Nervensystem hat und dieses System besteht aus Zellen und diese Zellen können genau etwas. Die können aktivieren und deaktivieren. Das ist alles, was sie anbieten, was sie können. Und diese Zellen zusammengefasst, geben dann so ein Bild, wie diese Kugel, die man manchmal sieht, wie ich sie verwende, wo dann eben ein ganzes System pulsiert. Und jetzt merke ich gerade, wir sind Deutsch. Hein? Interessant. So, wo ein ganzes System pulsiert. Und das ist meine Sicht, wie ich schaue auf Nervensysteme. Wie pulsiert ein Nervensystem und wie viel Resilienz ist da möglich, verschiedene Perspektiven zu beinhalten, zu containen.
Okay, dieses Pulsieren, von dem du gerade sprichst, kannst du den Zusammenhang zu der Zelle sozusagen nochmal beschreiben?
Alles, was lebt, pulsiert. Alles, was lebt, ist diesen Zyklen von Aktivierung und Deaktivierung unterworfen. Genauso wie die Nervenzelle ihren Ruhezustand hat, dann getriggert wird durch irgendetwas und sich dann bei einem gewissen Schwellenwert quasi entscheidet zu feuern und ihren inneren Status zu wechseln, von 0 auf 1 zu gehen, wenn du so willst, und dann wieder runterkommt, genauso wie die Nervenzelle das macht, pulsiert alles. Wenn du das so anschaust, dann macht eine Nervenzelle noch so. Wenn du viele Nervenzellen zusammen machst und die machen das so, dann pulsiert das, ja?
Ja. Wie ist da der Zusammenhang zum Bewusstsein, also Pulsieren und Bewusstwerden, weil oft scheinen ja energetische Flüsse oder Bewegungen oder auch dieses Pulsieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit der Aufmerksamkeit zusammenzuhängen.
Das ist schön, dass du das unterscheidest, weil Bewusstsein und Aufmerksamkeit zwei total verschiedene Dinge sind. Aufmerksamkeit ist quasi eine Untergruppe, eine Untermenge vom Bewusstsein. Mein Verständnis ist, dass grundsätzlich mal alles Bewusstsein ist. Sagen wir da einfach halber mal, das ganze Universum ist Bewusstsein. In diesem Bewusstsein gibt es Kondensate, kondensierte Stellen vom Bewusstsein. Am einfachsten gesagt ist das Materie. Je mehr Materie da ist, desto kondensierter ist das. Und diese Anordnung von kondensiertem Bewusstsein kann zum Beispiel die Form Roland Benergy oder André Chocomet annehmen. Das heißt, wir Menschen sind kondensiertes Bewusstsein, was uns die Möglichkeit gibt, aus einer ganz speziellen Perspektive zu schauen und von da aus die Welt und mich selbst zu erkennen. Das heißt, ich schaue aus meiner Perspektive jetzt, die eine ähnliche ist wie deine, weil wir im selben Raum sind, aber deine ist eine andere. Und du schaust in die Richtung zu mir und ich aus meiner Richtung zu dir. Und so sind wir Menschen kondensiertes Bewusstsein, eigentlich mit der Möglichkeit ausgestattet, ganz nur in diesem einen Ich zu schauen oder in ein bisschen größeren Kontext, jetzt zum Beispiel gerade mir gewahr zu sein, welche Menschen sind noch da, was ist der Kontext, in dem wir uns treffen, oder was geht ein bisschen weiter, dass ich vielleicht auch spüre, dass du ein Familienvater bist oder dass ich an meinen Sohn auch angebunden bin und so weiter. Oder das kann weitergehen, dass ich dich als Menschen sehe und wir gerade als Menschen hier sind. Und ich sehe, du Mensch, du stirbst, ich Mensch, ich sterbe.
Diese Verbindung, die du ansprichst zwischen uns beiden beispielsweise, hast du da so was wie ein inneres Bild von zwei Wesen, die miteinander verbunden sind? Oder ist das eher eine Identität in Gott? Also, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt an der Stelle
richtig verstehe. Ja? Okay. Ich verstehe. Das ist eine Perspektivenfrage. So, es gibt eine Perspektive, das ist diese, wenn wir schauen, so, da ist jetzt dieser menschliche Körper. Da ist ganz klar, da bist du da und ich hier. So, ich kann dich berühren, aber ich kann nicht in dich rein. Sonst fragmentiere ich dich, muss dich zerstören, um dich rein zu können. Ja? Das heißt, wir sind zwei. Roman ist da und ich bin da. Was ganz wunderbar ist, weil wir so in Beziehung sein können. Da bist du da und ich da und zwischen uns jetzt ein Raum von Beziehung. Und das finde ich super schön. So ein schönes Geschenk, dass es das gibt. Ich kann aber die Perspektive wechseln und sagen, Roman ist ein Kondensat von Bewusstsein und André ist ein Kondensat von Bewusstsein. Ja, was sind wir dann? Wir sind dasselbe. Du bist ich, ich bin du.
Wie erfahre ich das auch, diesen letzten Punkt? Ich glaube, die erste Perspektive kennen wir alle, mehr oder weniger. Diese zweite, der Identität mit aller Form, sage ich mal, also mit aller Schöpfung, jenseits von Raum und Zeit und allen Dimensionen und so weiter, das scheint ja eher die Ausnahme in der Menschheit oder in der Gesellschaft zu sein, also jedenfalls bewusst oder auch nicht anhaltend zumindest zu sein. Gibt es an der Stelle, oder welche Rolle spielt das in deiner Arbeit, diese Perspektive? Beziehungsweise hast du da methodisch etwas, was du den Menschen auf den Weg geben möchtest?
Sehr gerne. Ich glaube, dass wir das erfahren über unseren Körper. Dass unser Körper das Vehikel ist, der uns das erfahren lässt. Ich meine, in der Genesis, in der Bibel steht, im Anfang war das Wort und das Wort ward Fleisch. Das heißt, es ist dieses Anfangsprinzip, dass das Wort Bewusstsein, Materie, körperlich geworden ist, was uns schon anleitet, wie wir das erfahren können. Warum hat das Bewusstsein gesagt, ich werde Fleisch, um sich selber erfahren zu können? Und genau gleich ist es für uns Menschen. Wir haben die Möglichkeit, uns kennenzulernen, uns selber erfahren zu können, über unseren Körper, über unsere Sinne. Das sind die Außenreize, die wir haben, aber auch das nach innen gehen, vor allem das nach innen gehen. So viel Geld wird in der Forschung aufgewendet, für Dinge zu forschen im Außen. Wenn ich still werde, nach innen gehe, nach innen schaue, öffnet sich mir nochmal ein ganzes Universum. Und in diesem Universum kann ich dieses Einssein erkennen.
Okay. Gut, stellt sich natürlich mit Hulf aber die Frage, wie das, es gibt ja viele verschiedene Anleitungen zur Kontemplation, darauf würde ich jetzt erstmal nicht hinaus oder darauf eingehen, aber die Frage, die ich jetzt spannend finde in dem Zusammenhang ist, hast du das Bild, dass quasi das Außen eher so wie ein Spiegel des Inneren ist oder umgekehrt, oder ist das miteinander, also eigentlich das Gleiche sozusagen, und nur unser Verstand macht da eine Aufspaltung?
Das sind alles so Perspektivenfragen, oder? Ja, ja. Es ist schwierig, da sowas zu sagen. Mein Tool, mich hat darauf gebracht, Somatic Experiencing. Und als ich das erste Mal vor bald 15 Jahren davon gelesen habe, habe ich gedacht, ja meine Güte, ist das banal. So ein bisschen hin und her zu gehen zwischen zwei Dingen und so weiter, so, where is the beef? So, und dann habe ich das kennengelernt und habe eigentlich zum ersten Mal überhaupt angefangen, wirklich zu spüren im Körper. Das ging bis vor wenigen Jahren noch, wo ich mich erinnere, als ich zum ersten Mal, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube Angst gefühlt habe und nicht gedacht habe, ich hätte diese Angst. Also nicht zu denken in meinem Kopf hier, so fühlt sich diese Angst an, sondern das wirklich zu fühlen im Körper, das war ein Durchbruch. Und ich glaube, dass dieser Durchbruch uns allen offen steht. Und es ist auch fantastisch, wie Peter Levine das genannt hat, Somatic Experiencing, körperliches Erfahren. Das ist mein Tool.
Okay. Und dieses Somatic Experience, du hast gerade davon gesprochen, dieses bisschen hin und her gehen. Also es scheint ja relativ schnell oder leicht zu beschreiben. Nur wenn man es anwendet, ist der Effekt viel größer, als man sich das vorstellt. Dennoch beschreib es doch bitte einmal kurz, was der Ansatz ist.
Mein Ansatz ist, Zyklen im menschlichen Nervensystem wahrzunehmen und dort, wo sie nicht vollständig geschehen können, zu unterstützen, dass das vollständig geschehen kann.
Dadurch, dass du eine sichere Umgebung oder einen sicheren Ort etablierst, wo es dann sich also gefühlt werden kann. So.
Natürlich müssen wir bei den Basics beginnen. Ja. Und wenn ich anfange, SE zu machen, dann mache ich erst noch einen sicheren
Ort. Heute spielt das nicht mehr so eine Rolle, es ist überall, verstehst du, überall, wenn ich Menschen sehe, überall, ich sehe, die Situation ist praktisch egal, ich kann fühlen, wo etwas gerade ansteht und kann anbieten, den nächsten Schritt zu nehmen, weil ich weiß, was es braucht, damit das geschehen kann.
Der sichere Ort, sagt, das ist so basic sozusagen, um anzufangen, und natürlich muss man das im Laufe der Zeit auch lernen, in nicht sicheren Umgebungen quasi zu erkennen, dass die Bedrohung nicht lebensgefährlich ist. Inwiefern ist dann eine, ist es, also ich frage jetzt, weil ich einfach damit viel rumexperimentiere in meinen Gruppen, ist es nicht auch sinnvoll, quasi Räume zu schaffen, in denen genau nicht Sicherheit vorherrscht, also so eine Art sicherer Raum, in der unsichere Atmosphäre gezeigt wird, damit die sich zeigen können und all dieses Sinn macht, also ja, das ist sozusagen mehr am Leben als im Alltag dann. Und wo ist der Punkt, wo quasi die Verantwortung vom Therapeuten auf den Klienten übergeht? Ich sage mal, das ist wahrscheinlich immer der Klient, die Verantwortung letztendlich hat. Ja. Aber kommen ja die Klienten mit der Erwartung, dass der Therapeut ihnen hilft, sozusagen. Wo ist diese Hilfe?
Okay, ich hab da einen sehr klaren Indikator. Ja. Mein Indikator ist, dass ich schaue, wie ein Nervensystem pulst, wie das pulsiert. Und ich kann sagen, es gibt vielleicht ein Nervensystem, das kann so viel pulsieren, ein anderes vielleicht so viel und ein drittes vielleicht so viel. Und es ist meine therapeutische Aufgabe, was in meiner Rolle von mir erwartet wird, eine Einschätzung treffen zu können für meinen Klienten, wo das ungefähr steht, wo er ungefähr, wo ist, wie weit das ungefähr geht. Diesen Abstand nennen wir Resilienz. Wie viel ist da möglich? Ja? Du kannst dir das vorstellen wie ein Baum, der gewachsen ist und vielleicht 30 Kilometer in die Höhe geht. Wie viel Wind kann der vertragen? 50 Kilometer geht noch, 60 geht noch, 70 geht noch, aber bei 75 bricht er. Das ist für mich der Indikator. Es ist wichtig, den Baum herauszufordern, damit er sich bewegen kann und seine Flexibilität, seine Biegsamkeit entwickeln kann, auch erfahren kann, sich darin. Aber nur so weit, dass er nicht bricht. Und das ist die Aufgabe von einem Therapeuten, das sicherzustellen.
Um eine Retraumatisierung zu verhindern.
Ja, mindestens das, ja.
Es gibt ja auch andere Methoden, wie sozusagen, ich meine, in der Encounter-Thematik, da geht man ja bewusst sozusagen über Grenzen, um ein Notlanden zu provozieren, eine Hingabe quasi. Das scheint ja auch zu funktionieren. Widerspricht sich das?
Also erstens glaube ich, dass diese Dinge allgemein nicht so gut funktionieren. So, ich meine, was Grobiano und andere in den 80er Jahren präsentiert haben, ich finde das sehr interessant. Ich habe das selber auch gemacht. Ich fand es auch irgendwie eine sehr starke Erfahrung, was meinem Traumatyp entgegenkommt, weil der eben starke Erfahrungen sucht. Und viele Leute fühlen sich davon angezogen. Eine starke Erfahrung zu haben, und wow, ich gebe mal richtig was ab, und drei Tage später sind sie mit dem Hoffen. Und das hat mit Folgendem zu tun. Menschliche Nervensysteme sind nicht lineare Systeme. Wenn wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel 50 cm Resilienz und jetzt machen wir eine Encounter-Erfahrung, machen BOOM, gehen auf einen Meter, dann können das Nervensystem nicht halten, weil sie von ihrer Art und Weise, wie sie geschaffen sind, nicht linear gemacht sind. Sie unterliegen zum Beispiel dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik oder der Chaos-Theorie. Das bedeutet, jede Ausdehnung in einem Nervensystem läuft in Rhythmen, in Zyklen. Ich komme an eine neue Grenze, an diese Grenze wird es chaotisch und erst an dieser Grenze kann sich das System entspannen in die nächste größere Schale. Braucht dann Zeit zur Integration. Die Physiologie braucht Zeit, das zu integrieren, und erst dann kann ich beginnen, an die nächste Grenze zu gehen. Nur so kann das die Physiologie, und wir haben ein Nervensystem, nur so kann das auf Dauer gehalten werden und diese Ausdehnung, die letztlich alles auf Gott umfasst, erreicht
werden. In der klassischen Therapie versucht man das, was du gerade beschrieben hast, ja dadurch zu erreichen, dass man Erkenntnisse auf die Verhaltensebene bringt, also übt sozusagen. Ja. Wie macht zum Beispiel Experience diesen Schritt?
Okay, ich weiß nicht, wie Somatic Experience macht, ich kann dir sagen, was ich mache. Okay. Ich verstehe Therapie in drei Phasen. Diese drei Phasen sind inspiriert von Stephen Hoskins. Die erste Phase ist Chaos. Viele Menschen, die reinkommen, sind in einer chaotischen Situation. Die Katze ist gerade gestorben, ich habe meinen Job verloren, mein Auto ist kaputt, ich habe kein Geld und so weiter. Ja? Viele sind in dieser chaotischen Phase. Das ist Phase 1. Phase 2 ist, dass wir versuchen, Kontrolle zu kriegen über unseren Zustand. Kontrolle über irgendwelche Dinge. Sagen wir zum Beispiel, ich habe diese Kopfschmerzen. Ich habe die Kopfschmerzen, ich gebe mir Tablette und nehme die Tablette und das hilft. Das heißt, ich kriege mein Chaos unter Kontrolle. dass diese Phase 2 Intervention mit Kopfschmerztablette ist, eine Phase 2 Intervention. CBT, Verhaltenstherapie, ist eine Phase 2 Intervention. Ich versuche über Einsicht Dinge zu verstehen, eine Änderung im Verhalten und damit in meinem Wohlgefühl im Leben zu finden. Und das funktioniert ganz wunderbar, das ist wissenschaftlich bewiesen, aber es ist nicht das, was mich interessiert. Ich bin interessiert an Phase 3. Und Phase 3 ist Kohärenz, ist Einfachheit, wo die Dinge simpel werden, wo ich Dinge nicht mehr kontrollieren muss, im Griff kriegen muss, sondern wo eine höhere, eine größere Intelligenz mich atmet, mich organisiert, eine andere Intelligenz, die mich pulsieren lässt. Man könnte sagen, wie eine Antenne, die, wenn ich geboren werde, ist sie noch nicht da. Und mit der Zeit wird die Antenne irgendwie gebaut, gerade so wie ein Baum wächst und dann immer mehr Äste und Äste kriegt. Und irgendwann ist die Antenne reif, die richtige Frequenz zu empfangen. Und dann wird diese andere Frequenz empfangen. Es muss sich nicht mehr aus sich selber erhalten und füllen, sondern wird von der anderen Intelligenz gesteuert. Diese Phase 3 interessiert.
Diese höhere Intelligenz, von der du sprichst, da kommen wir schlagartig zwei Möglichkeiten. Das eine ist Gott sozusagen. Die andere Möglichkeit ist Körperintelligenz. Ist das jetzt das Gleiche für dich oder ist das, sind das schon unterschiedliche Qualitäten sozusagen?
Körperintelligenz ist eigentlich das, was in Phase 2 passiert. Also der Körper, der hat so eine gewisse Intelligenz, wie er Dinge organisieren kann, abhängig von Self-Regulation, also Selbstregulation, mit einem kleinen S, wenn man so will. Und was mich interessiert, ist die Selbstregulation mit dem großen S, wo das höhere Selbst, mein authentisches Selbst, mich reguliert, mich organisiert.
Also so in die Richtung, dass ich quasi auch sowas wie meinen Seelenplan, sage ich mal, oder meine Mission finde, danach lebe, ja. Potenzial entfalte und so
weiter. Genau, das ist Potenzialentfaltung. Ja. Alle Leute sprechen von Potenzialentfaltung, genau das, was du jetzt gesagt hast, das ist mein Verständnis von Potenzialentfaltung.
Inwiefern ist diese Potenzialentfaltung ein soziales Phänomen? Also, wir haben jetzt sehr über das individuelle Erleben sozusagen gesprochen. Sind die doch soziale Wesen, die in Gruppen und Kontexten agieren und das auch erleben, in der Feedback und in der Aktion? Ja, diese Potenzialentfaltung scheint ja wirklich auch auf dieser sozialen oder der Verhaltensebene nur vollständig zu werden. Das ist mein Eindruck.
Das ist eine sehr schöne Frage. Und sie bringt mich dazu, das so darzustellen. Genau gleich ein Individuum erst sein eigenes Haus aufräumen muss, erst genügend Platz schaffen muss, dass diese Nervensystemantenne sich entwickeln kann und dabei Dinge aus dem Weg räumen muss, die da im Weg stehen. Genau gleich müssen das soziale Gemeinschaften tun, kulturelle Gemeinschaften tun. Es sind zuerst die unfinished business, die unerledigten Dinge, sind erst aufzuarbeiten, damit wir frei werden, als Gesellschaft für das, was uns eigentlich atmen, eigentlich informieren möchte.
Das beschreibt also so einen Funktionszusammenhang. Man könnte es vielleicht auch als moralische Appell verstehen. Mein Eindruck ist manchmal, dass hier in der Zeit, in der wir leben, gar nicht unbedingt diese zu viele Ansätze, aber es ist doch ziemlich marginal, so gemessen an der Gesamtbewegung in der Welt. Oder allein schon in Deutschland.
diese kollektive Heilung, die wir gerade besprochen haben oder angesprochen haben, ist die angesichts der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz überhaupt realistisch nach deiner Erfahrung?
Mir bricht es ständig das Herz zu sehen, wie wenig wir in diese Richtung tun. Und ich muss mich immer wieder wirklich, wirklich zentrieren, zu mir kommen, mich verbinden mit der Erde, um nicht zu verzweifeln ob der Welt, in der wir leben. Und etwas, was mir hilft, ist, wie dieser Mann das so schön gesagt hat, Eckhart Tolle war das, er hat gesagt, it gets better and worse at the same time. Und so erlebe ich das. Vieles wird immer schlimmer und es gibt aber auch vieles, was immer besser wird. Und gerade in Zeiten, wo diese Herzensbrüche so wehtun, muss ich mich zurückerinnern an die Dinge, die auch besser werden und mir auch, wie soll ich sagen, sozialen Kontakt suchen, Menschen suchen, die auf einem ähnlichen Weg sind, die mir helfen, mich daran zu erinnern. Sonst könnte man verzweifeln, ja.
Es scheint auch wieder eine Frage der Perspektive zu sein, auf welcher Ebene quasi diese Wahrnehmung stattfindet. Ja. Insofern finde ich es schon sehr hilfreich, wie die Marie Niel das beispielsweise erzählt. Sie sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Also wenn das jetzt nicht als Konstrukt, als Mentales benutzt wird, sondern auch so erlebt wird, ist das eine echte Kraftquelle sozusagen. Ja. Und dann aus dieser Perspektive scheint das ja dann, also diese Somatisierung, die der dem Körper in der Wohnung so etwas zu sein wie das letztendlich das gesamte kollektive Informationsfeld erlebt wird über den Körper.
Ganz genau.
Und das ist das, was du auch unter dieser Ausdehnung vorhin beschrieben hast. Ja, also je mehr dieses Informationsfeld auch individuell erlebt wird, also als energetischen Prozess sozusagen, desto mehr Frieden bringt man doch in die Welt.
Ganz genau, ganz genau. Ich frage mich, ob nicht genau das letztlich unser eigentlicher Zweck ist, hier auf Erden, Friedensbringer, Maschinen zu sein. Weil wir sind gebaut, so wie wir gebaut sind, sind wir Erfahrungsmaschinen. Ich meine, klar, wir haben diese Dinge, um uns ernähren zu können, ausscheiden zu können und so weiter, aber im Wesentlichen, unsere wesentliche Funktion ist, Erfahrungen zu machen. Und damit drängt sich auf, dass eher mehr Erfahrung wahrscheinlich mehr Funktion in Anführungszeichen ist als weniger. Mit anderen Worten, je größer meine Resilienz wird, je größer meine Kapazität wird, Dinge erfahren zu können, containen zu können, umso mehr berühre ich damit kollektive Themen und transgenerationale Themen von Dingen, die noch nicht aufgearbeitet wurden, weil damals zu wenig Raum da war, all das Leid zu fühlen.
Das Wort, das hört nie auf, sondern wird eher umfassender und subtiler.
Ja.
Und wir sind sozusagen kleine Generatoren, die über unsere Fähigkeit zu erfahren Licht in diese Welt bringen.
Ja.
So.
Ja. Okay. Indem wir das Leiden der Welt fühlen, unser persönliches, das von unserem Kontext und das, was noch nicht gefühlt wurde, quasi das Trauma von vergangenen Zeiten, und das geht weit zurück, Zehntausende von Jahren zurück, je mehr wir in der Lage werden, das zu fühlen, desto mehr Licht bringen wir in die Welt.
Wahrscheinlich ist das gar nicht begrenzt auf die Menschheit, sondern auf zuerst alle fühlenden Wesen, wie die Buddhisten sagen, bis hin zu sogenannten unbeseelten Formationen, ja, feinstofflich alles.
Alles, möglich, ne? Alles, genau, alles Mögliche, genau. Ja. Alles, was möglich ist, genau.
Genau. Das ist genau das jetzt, was Jesus Christus ja auch gesagt haben soll in diesem alles Leid dieser Welt zu mir oder irgendwie so sinngemäß. In dem Sinne sind wir quasi alle da mit dieser Aufgabe hier, ja, das hast du ja jetzt so gesagt.
Ja. Ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive drauf. Weißt du, wenn Buddha sagt, Leben ist Leiden, und dann Menschen sagen, ja, aber Leben ist Leiden und so, das kann ja nicht sein, und die assoziieren das mit Krankheit und so weiter. Ja. Ich spreche nicht davon. Leiden hat eine ganz andere Bedeutung. Zum Beispiel kann ich dich gut leiden. Ich kann dich gut leiden, Rom. Was heißt das? Ich kann dich erfahren, ich kann mit dir sein. Ob ich jetzt dem gerade eine eher positive oder eine eher negative Assoziation hinzufüge, das ist, macht dann mein Kopf. Aber das hat auf einer Ebene gar, spielt das gar keine Rolle. Gut leiden heißt gut sein können mit dir. Darum geht's.
Das Erfahren, vollständige Erfahren
in
jedem Augenblick.
Ja.
Okay. Gibt es in dem Zusammenhang auch, hat das eine Relevanz, dass wir auch diese Perspektive, das Perspektivmöglichkeit in uns haben, dass Raum und Zeit zusammenfallen? Also, dass wir nicht nur jetzt, dass Feld der Vergangenheit, der Geschichte sozusagen, erfahren oder aufarbeiten, sondern auch das Potenzial der Zukunft. Gibt es da irgendwelche Ansätze oder Erfahrungen?
Ich bin überzeugt, dass das so ist, dass wir Zeit und Raum verstehen können als vier Dimensionen, also die drei Raumdimensionen plus Zeit sind vier Dimensionen. Man weiß aus der Quantenphysik, dass wir in mindestens 11 Dimensionen leben, wahrscheinlich 13, vielleicht sogar unendlich viele, aber mindestens 11 kann man mathematisch rechnen. Das heißt, wir haben ganz wenig, wir sehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt von der Existenz, von dem, was ist. Und auch, was wir überhaupt wahrnehmen können vom visuellen oder von der materiellen Materieschwingung her, das ist ein ganz kleiner Ausdruck von dem, was ist. Damit reduziert sich auch die Bedeutung der Zeit, so wie wir sie in everyday life, im Alltag erleben, reduziert sich, und ich glaube, dass wir sowohl rückwärts als auch vorwärts Dinge definieren.
Das heißt, dieses Erfahren, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dieses vollständige Erfahren auch gleichzeitig ein schöpferischer Vorgang.
Ganz genau.
Kannst du das noch ausführen, etwas? Was?
Wenn ich nicht erfahre und zum Beispiel eine Erfahrung vermeide von etwas, was schmerzhaft war, das vermeide, weil es schmerzhaft war, dann bleibt das gebunden. In diesem Gebundensein rekreiert es sich ständig. Weil dieses unfinished business gefinisht werden will. Genau gleich, wenn du einen Schnitt hast hier im Arm und dann blutet das hier, dann geht die ganze Aufmerksamkeit dahin. Der Körper bringt da immer Blut hin und diese weißen Blutkörperchen und so, die diesen Verladungsprozess machen sollen. Das heißt, was ich wegstelle, bekommt automatisch Energie und reinszeniert sich. Mit anderen Worten kann ich die Flugbahn von dem, was in den nächsten 20 Jahren passiert, kann ich relativ präzise voraussagen aufgrund von dem, was du heute tust und bist. Wenn du nicht weitergehst an dem Ort, wo du diese Erfahrung vermeidest. Ja. Wenn wir in der Lage sind, immer mehr und mehr und mehr zu erfahren, schaffen wir erst den Freiraum, das ist der schöpferische Prozess, wir schaffen den Freiraum für Veränderung. Sonst drehen wir etwas immer gleiche Hamsterrad.
Das scheint ja damit zusammenzuhängen, dass wir Menschen mit der Fähigkeit oder dem Instrument der Glaubensfähigkeit sozusagen ausgestattet sind. Wenn wir an etwas glauben, reproduzieren wir es oder nicht nur reproduzieren, wir können es auch installieren, neu schöpfen.
Ja.
Gibt es an der Stelle eine Verbindung zwischen Glauben und Somatisierung, die wir auch nutzen können?
Das muss ich im Moment fühlen, das habe ich noch nie gedacht. Okay. Dieser kollektive Glauben wird gehalten in morphischen Feldern. Sherwick hat das schön beschrieben. Das hat eine Struktur, ganz ähnlich wie ein Baum oder ein menschliches Wesen. Diese morphischen Felder haben Strukturen. Es gibt da wie Autobahnen, die sehr eingeschliffen sind. Die großen Weltreligionen sind solche Autobahnen, wo dann manchmal Abzweigungen entstehen können oder etwas. Ich habe immer dieses Bild von Kugelbahnen, wo etwas von einer Kugelbahn in eine andere kommen kann. Genau gleich funktioniert das im menschlichen Körper. Unser Nervensystem hat diese eingeschliffenen Autobahnen, aber durch neues Verhalten, neue Erfahrung, mit anderen Worten, können wir eine neue Abzweigung schaffen, einen neuen Freiraum schaffen. Das ist etwas, was man erst... Klammerbemerkung, was wir erst seit etwa 15 Jahren wissen, ist, dass das Gehirn diese Plastizität auch bis ins hohe Alter hat. Das heißt, abhängig von unseren Erfahrungen haben wir eine enorme Plastizität im Gehirn. Mit anderen Worten, mit meiner Erfahrung im Hier und Jetzt als 70-Jähriger verändere ich meine Zukunft als 90-Jähriger, weil ich mein Hirn plastisch verändere. Und das ist dasselbe im Großen. Wenn wir jetzt unsere Erfahrungen verändern, definieren wir eine andere Zukunft. Es ist wie wenn du einen Stein wirfst. Wenn ich jetzt aushole und diesen Stein werfe, dann definiere ich damit, wenn ich nach hinten so aushole, definiere ich damit einen Kegel, wo der ungefähr hinfallen wird. Und wenn ich den so vor mich werfe, dann muss der da vorne irgendwo landen, zwischen 5 und 25 Meter, so in diesem Kegel. Das ist klar definiert. Wenn ich mich aber entscheide, mich umzudrehen, und in die andere Richtung zu schauen, dahin zu werfen, dann definiere ich jetzt, wo dieser Stein ungefähr landen kann. Mit anderen Worten sind die Anfangsbedingungen extrem wichtig. Wenn der Stein mal fliegt, habe ich nicht viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Aber in dem Moment, wo ich den Stein werfe, definiere ich eigentlich die gesamte Flugbahn von dem Stein.
Heißt das, dass ich in jetzt die Zukunft bestimme dadurch, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke? Also wenn ich beispielsweise dieses klassische Beispiel sage, das Glas ist halb leer, habe ich eine andere Zukunft vor mir, als wenn ich sage, das Glas ist halb voll. Also in meinem Erleben, in meiner Bewertung.
Das ist ein bisschen reduziert jetzt von der Sichtweise. Es ist nicht grundsätzlich falsch, du musst nur bedenken, da hinten ist eine Tür, für die, die kein Video haben jetzt, die sieht man nicht, da ist eine Tür. Wenn ich zu dieser Tür rausgehen will und ich bewege mich in die Richtung, dann werde ich nie zu dieser Tür rauskommen, ich kann es 10.000 Mal probieren. Ich muss erst meine Richtung richtig einstellen und dann habe ich eine Chance, diese Tür überhaupt öffnen zu können, weil es da keine Tür gibt. Das heißt, dieses Glas halb voll oder halb leer betrachten stimmt, aber nur im Rahmen von den herrschenden Bedingungen. Es müssen hinreichende Bedingungen da sein. Ich kann nur sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer, wenn da überhaupt ein Glas ist und da überhaupt was drin ist. Sonst kann ich diese Unterscheidung nicht treffen. Also ich muss erst die Bedingungen, das Feld geklärt haben, in dem ich eine Absicht entwickeln will, bevor ich eine Erwartung haben kann, dass meine Attention, meine Absicht, von das zu sehen mit halb leer oder halb voll, das verändern kann. Verstehst du den Unterschied?
Ja, ja. Die Frage ist ja, beim Glas ist es ja einfach, aber wenn wir jetzt auf diese Situation gucken, also was wir vorhin schon angesprochen haben, die Aussicht auf Frieden in der Welt und soziale Gerechtigkeit und Potenzialentfaltung, ist das Glas halb leer oder halb voll? Das ist ja quasi die Frage, also wo du ja, wie ich finde, zu Recht gesagt hast, wir müssen uns auch der positiven Entwicklung bewusst sein und nicht nur auf die Schreckensnachrichten gucken. Inwiefern lässt sich das miteinander aufwiegen und ist quasi eine gute Nachricht doppelt oder mehrfach wert als eine schlechte beispielsweise? Also wie funktioniert Bewusstsein an der Stelle? Ein Beispiel, wir hatten in 68 beispielsweise, da ist ja viel passiert durch die Studentenbewegung. Und wenn man sich das genauer anguckt, lag die Wahlbeteiligung am ASTA hier in Berlin bei 27%. Es war nicht die breite Masse, die auf die Straße gegangen sind. Es waren sehr wenige, die sehr aktiv waren. Und so scheint es ja eigentlich mehr oder weniger immer bei Sprüngen sozusagen in der Bewusstwerdung zu sein. Und insofern ist diese Abschätzung, Glas halb voll, halb leer, nicht so banal. Ne?
Ich verstehe. Schau, mir gefällt das, dass du das Thema Relevanz aufbringst, weil das für mich ein wichtiges Thema ist. Was hat 68 für eine Relevanz für mich? 68 wurde ich geboren. Sonst weiß ich nicht viel. Ich war da noch zu klein, um da was zu wissen. Es hat für mich eine sehr hohe Relevanz, weil ich da geboren wurde. Aber sonst kann ich dazu nicht viel sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich fühlen kann, wie sehr wir einen Sog haben ins Negative. Wie sehr unsere ganze Welt geprägt ist von einem Sog ins Negative und wie unglaublich lähmend das ist. Und damit meine ich auch das Nervensystem. Es aktiviert diesen Teil in unserem Nervensystem, der uns lähmt, der uns totstellen lässt, weil das eine große Gefahr ist. Und wir machen das ständig mit all unseren Medien und alles, was wir haben, sind nur schreckliche Botschaften und so weiter, was uns lähmt. Ja? Weil ich die Kapazität habe, das fühlen zu können, das erfahren zu können, mit dem sein zu können, ist gleichzeitig der Gegenpol da, dass ich nicht aufgebe. Bis zum letzten Atemzug werde ich mich einsetzen, dass wir dieses Mal, wenn wir als Menschheit auf der Welt sind, das Beste tun, das Beste erreichen, was unsere Bedeutung ist. Ob ich es dann erreiche oder nicht, ist egal. Aber meine Vision ist, dass ich das Beste tue, was ich beitragen kann und damit vielleicht Beispiel bin für andere, damit die dasselbe tun. Jeder mit seiner Relevanz.
Also, jeder tut sozusagen, was er tun muss. Und diese Relevanz ist ja völlig, also es muss einen berühren, nicht? Das ist sozusagen der Punkt. Irgendwo scheint es eine Instanz zu geben.
Ja.
Kannst du noch mal kurz das versuchen zu greifen? An welcher Stelle passiert Relevanz? Wie machen wir das?
Okay, das ist eigentlich ganz einfach. Wir fühlen das in jedem Moment. Nur damit wir das fühlen können, müssen wir das erst entwickelt haben. Und dafür müssen wir ein bisschen den Keller ausgeräumt haben in unserem Haus. Ja? So. Wenn wir unser Haus zu einem gewissen Grad aufgeräumt haben, sind wir in der Lage, die Bedeutung, die Wahrheit eines Momentes zu erfassen, bis zu einem gewissen Grad, was ausreicht. Ja? Und dann beginnen wir zu spüren, worum geht es gerade in jedem Moment. So, sagen wir zum Beispiel, die Wahrheit ist, ich habe einen Führerschein. Aber das hat im Moment keine Relevanz. Also würde ich das nicht erwähnen, wenn ich jetzt nicht dieses Beispiel genommen hätte. Wenn wir zusammen Auto mieten wollen, wenn wir dann in Indien dein Projekt besuchen, dann spielt das vielleicht eine Rolle. Weil ich dann vielleicht fahren möchte und dann spielt es eine Rolle, habe ich einen Führerschein oder nicht. Das heißt, dasselbe Fakt hat in einem Moment hohe und im anderen Moment keine Relevanz. Es geht darum, dass wir unsere Kapazität in jedem Moment zu fühlen, zu spüren, was die Wahrheit von diesem Moment in dieser Perspektive, in diesem Kontext, in dieser Situation, was das ist, und daraus ergibt sich der nächste Schritt.
Ja. Also, ich würde gerne das Gespräch nochmal fortsetzen, weil es sind sehr, sehr viele Fragen noch offen und ich denke, die Regie hat ja gerade reingerufen, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen. Insofern danke ich dir sehr, ja, für die Worte und wir werden uns da nochmal treffen, okay?
Schön. Danke. Ich danke dir ganz herzlich für diese inspirierende Zeit mit dir.
Ja, danke schön. Ja.